was bei mittelständischen Unternehmern immer ein Thema ist, ist Nachfolge, sei es familienintern, familienextern, also was man in größeren Strukturen als Management Buy-in bezeichnen würde, gibt es auch im Mittelstand, wird meistens noch nicht so professionell begleitet. Gründer, ganz klassischer Erstgründer, zumindest mal eine Holding oben drüber bauen, weil das ermöglicht einem dann, man verschenkt mal nichts, man kann dann den Forschungsgewinn thesaurieren in der Holding, kann man sich überlegen, ob man reinvestiert und man ausschüttet, ist man flexibel, man hat zumindest mal die Möglichkeit. Also man sollte sich vielleicht schon so alle 3 bis 5 Jahre mal hinsetzen mit seinem Geschäftspartner, mit seiner Familie auch, mit seinem Ehepartner oder Ehepartnerin, festzustellen, wo wollen wir eigentlich hin? Wo wollen wir persönlich hin? Wo wollen wir unternehmerisch hin? Und was ist so die nächsten, was ist die Planung dafür? Und da kommen wir dann halt auch oft ins Spiel und so gucken, passt die Struktur dazu noch?
Herzlich willkommen zu Finance Data People. Mein Name ist Sascha Hagenmüller und in dieser Episode spreche ich mit Dr. Philipp Stahlknecht. Philipp ist promoviert Steuerberater, Rechtsanwalt und hat einen LLM von der Columbia Law School. Und er kümmert sich um die wirklichen Spezialfälle im steuerlichen und rechtlichen Kontext. Wenn ihr wissen wollt, welche dies genau sind, dann bleibt jetzt unbedingt dran. Viel Spaß beim Zuhören und beim Zuschauen. Herzlich willkommen in München, Philipp.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
Ich freue mich auch sehr, dass du da bist, weil ich glaube, das wird jetzt eine spannende Folge zum Thema Spezialfälle im Steuerrecht. Da wollen wir in einige Themen abtauchen, aber wir fangen mal bei deiner Person kurz an. Was ich äußerst beeindruckend finde, du bist Rechtsanwalt, Steuerberater und eine Doktorarbeit muss es auch noch sein. Hol uns da uns gerne mal ab.
Ja, die Visitenkarte ist jetzt voll. Also ich habe am Anfang gesagt, wenn man die Visitenkarte ausklappen muss, dann sind es zu viele Titel. Aber das ist noch nicht der Fall. Also ja, ganz klassisch Jura studiert in Münster, dann hat es mich da schon in Richtung Steuerrecht gezogen im Schwerpunktbereich. Auslandssemester in Peking gemacht, wollte ich mal was ganz anderes sehen. Zweites Staatsexamen in Düsseldorf, Promotion im Steuerrecht bei Frau Hay in Köln. Dann der Master of Law an der Columbia Law School in New York.
Ah, den habe ich vergessen, sorry.
Ja, das erlegst du nicht. Das auch noch hinten dran gemacht und hat man so eine gesamte juristische, ich sag mal, Komplettausbildung mal hinter sich gebracht. Und danach 4 Jahre bei Flickhocke Schaumburg gearbeitet und mich jetzt vor ungefähr 2 Jahren einer kleineren Einheit angeschlossen, S&P Private Clients, wo wir uns auf die gesellschaftsrechtliche und steuerrechtliche Spezialberatung von mittelständischen Unternehmern, vermögenden Privatpersonen, Family Offices spezialisiert haben.
Jetzt arbeiten wir ja auch viel zusammen, jetzt gerade auf Transaktionen. Du hast ja damals auch gesagt, dass diese Rechtsanwalts-Steuerberatungskombination sehr, sehr spannend ist, weil du dann einer der wenigen Steuerberater bist, die auch ein paar Klauseln in den Vertrag packen können. Das bringt dann tatsächlich was wahrscheinlich in der Praxis, ne?
Genau, also natürlich machen das auch viele nur Steuerberater, aber genau diese Schnittstelle Rechts- und Steuerberatung oder wie wir dann auch immer darauf Wert legen, die Steuerrechtsberatung, ist natürlich für Transaktionen total interessant, weil man da in das Klauselwerk reingeht, in die Verträge reingeht, die Klauseln entsprechend bearbeiten kann und halt auch immer das zivilrechtliche Verständnis dahinter steht, was bei reinen Steuerberatern natürlich aufgrund der Ausbildung einen ganz anderen Fokus haben, als wenn man jetzt diese gesamte rechtliche Ausbildung vorher genossen hat.
Das heißt, eins deiner Spezialthemen sind auch Tax Due Diligence, Tax Structuring, SPA Support.
Genau, das liegt bei mir, also in unserer Einheit liegt das bei mir im Sinne von der steuerlichen Transaktionsbegleitung, wo wir meistens auf Sell-Side unterwegs sind, aber auch durchaus auf Buy-Side, also ich sag mal, als Private Client, als mittelständisches Unternehmen hat man ja auch durchaus Zukäufe. Dann begleiten wir auch eine Tax Due Diligence. Isolierte Tax Due Diligence machen wir in der Regel nicht, weil wir da den Mehrwert dieser Doppelqualifikation, dieses rechtlichen und steuerrechtlichen, darin sehen, dass wir halt, wenn wir die DD machen, auch unmittelbar diese Erkenntnisse aus der DD in den SPA reinbringen können, in den entsprechenden Klauseln.
Verstanden. Und der LLM noch dazu, der, du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, dass der dir durchaus was bringt auch in der Praxis. Jetzt würde man meinen, irgendwie US-Recht oder so, was bringt dir das hier? Wie hat der deine Herangehensweise noch vielleicht zusätzlich verändert?
Ich fand es immer ganz spannend, dass die Amerikaner Recht ganz anders begreifen als wir Deutschen. Der deutsche Jurist neigt immer so ein bisschen dazu, alles tot zu argumentieren und alles mit seinen Auslegungsvarianten möglichst schön zu argumentieren und schreibt 40 Seiten Gutachten und freut sich darüber, wie schön die Argumente sind. Und also ich vergleiche es mal so ein bisschen mit dem Handwerker, der freut sich dann halt, ist so ein schöner Hammer. Und die Amerikaner verstehen den Hammer als Hammer, um irgendwas zu machen, also draufzuhauen. Mhm. Und haben eigentlich seit Tag 1, also an der Columbia war das klar, Recht ist ein Werkzeug, um wirtschaftlich etwas umzusetzen. Für alle, die da saßen. Und da haben, glaube ich, viele, auch deutsche Juristen erstmal verstanden, okay, ich mache das hier nicht um der schönen Kunst selbst willen, sondern das ist für den Unternehmer ein Tool, um etwas umzusetzen. Und ich glaube, wenn man das einmal auch so verstanden hat und diesen Zusammenhang verstanden hat, dann geht man auch an seine Beratung ganz anders heran.
Ja, gibt's Sinn. Eure Kanzlei jetzt, also S&P, ihr sitzt in Düsseldorf,
genau.
Seid 4 Partner, ja. Soweit ich weiß. Hol uns einfach mal ab, sie zum Service Offering. Also wir haben schon verstanden, so ein bisschen im Text, Transaktionsberatung, viel genau. Sell-Side, bisschen Buy-Side. Was sind so die übrigen Themen, die ihr üblicherweise begleitet?
Was man so im Private Clients Geschäft hat, es ist ein bunter Blumenstrauß. Also es geht los, wie gesagt, diese Transaktionsberatung, Umstrukturierung von der Holding bis über Stiftungsstrukturen, inländische, ausländische Stiftungsstrukturen. Was bei mittelständischen Unternehmern immer ein Thema ist, ist Nachfolge, sei es familienintern, familienextern, also was man in größeren Strukturen als Management Buy-in bezeichnen würde, gibt es auch im Mittelstand, wird meistens noch nicht so professionell begleitet. Und da sind wir, glaube ich, relativ nischig unterwegs, aber dadurch, dass wir alle oder schon einen Großkanzlei-Hintergrund haben, wissen, wie es bei den Großen funktioniert, wenden wir dieses Wissen quasi auf den Mittelstand an und haben dadurch auch eine gute Resonanz, weil sich natürlich Finanzierungspartner, Banken etc. pp. Immer darüber freuen. Aber das ist nicht das Einzige. Ich sag mal so, Private Clients Geschäft ist bunt. Ich kaufe auch gerade für einen Mandanten einen isländischen Pferdestall. Also das kommt dann auch immer dazu. Das sind alles so Themen, die verbinden sich. Und wenn man dann einmal das Vertrauen der Private Clients hat, der Unternehmer, kommen die Mandanten mit vielen Fragestellungen auf einen zu. Und soweit wir können, helfen wir dann weiter. Wir haben natürlich bestimmte Spezialthemen, die wir abgeben. Also Arbeitsrecht machen wir nicht, IP, IT. Aber da haben wir unsere Kooperationspartner. Mhm. Und natürlich auch international. So ein LLM hat auch immer noch so eine WhatsApp-Gruppe. Also wenn man irgendwo in Südafrika einen Anwalt sucht für Steuerrecht, dann findet man in der Regel über die LLM-WhatsApp-Gruppe jemanden.
Verstanden. Aber ihr seid, das ist ja wichtig, glaube ich, zu verstehen, ihr seid wirklich auf Spezialfälle fokussiert. Das heißt, die klassische Lohnbuchhaltung oder Finanzbuchhaltung oder sowas in die Richtung und DATEV und so Zeug, das findet man jetzt bei euch nicht. Also es geht wirklich um Spezialfälle.
Genau, es geht ausschließlich um Spezialfälle. Wir haben keinen DATEV-Zugang. Wir machen keine Jahresabschlüsse, keine Lohnbuchhaltung, keine Umsatzsteuervoranmeldung. Wir arbeiten natürlich gerne und eng mit den laufenden Steuerberatern zusammen. Mhm. Aber die sind natürlich in der Regel sehr, sehr stark eingebunden durch das Tagesgeschäft und haben einer gewissen Unternehmensgröße beziehungsweise auch Vermögensgröße macht es einfach Sinn, einen Spezialberater dazu zu holen, der so ein bisschen aus der Vogelperspektive guckt, passt die Struktur eigentlich noch zu der Lebensplanung, zu der Unternehmensplanung, zu den wirtschaftlichen Gegebenheiten.
Mhm, verstanden. Und damals, als ihr euch zusammengeschlossen habt, hast du dich quasi mit eingekauft? Also gab es die Kanzlei schon? Habt ihr die zusammen gegründet? Wie war die genau, Konstellation?
Die Kanzlei gab es schon. Die gab es schon ungefähr 20 Jahre. Wurde damals von Matthias Söffing gegründet. Sein Sohn und ich, wir kennen uns ganz gut privat. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und da habe ich mich dann denen angeschlossen und quasi Anteile erworben und mich dann da eingebracht. Und das läuft ganz gut. Von daher, also die Resonanz ist ganz gut. Wir versuchen natürlich auch immer möglichst konkrete Beratung zu geben, das sollte, könnte, dürfte möglichst zu vermeiden. Mhm. Geht natürlich nicht immer, aber wo es eindeutig ist, versuchen wir auch eindeutigen Rat zu erteilen. Mhm.
Wie teilt sich das? Habt ihr dann bestimmte Themenbereiche, jeder der 4 Partner, oder gibt es auch Überlappungen oder wie seid ihr grob strukturiert?
Genau, ganz grob strukturiert sind wir so, dass Matthias und Claudius Söffing eher Nachfolgethemen betreuen, ich eher die Umstrukturierung, Transaktionen und mein Partnerkollege Tilman Steinhardt das Gesellschaftsrechtliche. Mhm. Das überlappt sich natürlich immer ein bisschen, weil am Ende des Tages ist Juristerei ein People's Business, ähnlich wie bei euch ist es ein People's Business. Und wenn man dann gerade noch keine Corporates als Client hat, sondern natürliche Personen, also Privatpersonen, ist dieser menschliche Faktor total entscheidend. Also wenn einmal das Vertrauen zu einem Berater da ist, dann macht man eigentlich noch relativ viel mit. Ich versuche natürlich immer bei diesen Spezialthemen, wenn es in Richtung Nachfolge geht, Claudius mit reinzuholen, und Claudius holt mich mit rein, wenn es in Richtung Transaktion, Umstrukturierung geht. Aber das Vertrauensverhältnis wird meistens durch ein initiales Mandat begründet. Mhm. Und wenn das, ich sag mal, aus der Transaktionsberatung kommt, dann bleiben die Leute meistens dann auch bei demjenigen, der sie betreut hat. Mhm. Das ist auch ein klassischer Fall, wo ich dann reinkomme, wenn die Transaktion ins Stocken gerät, so steuerlicher Support notwendig ist. Und nach der Transaktion kommen dann meistens die Unternehmer auf mich zu und fragen, wie kriegt man denn jetzt das Geld in die nächste Generation oder wie kann ich das denn vernünftig anlegen und wie kann ich das strukturieren? Und da helfen wir natürlich gerne.
Mhm. Ein Team habt ihr auch noch, oder? Mit ein paar Leuten?
Genau.
Also wie groß ist die Kanzlei insgesamt?
Die Kanzlei insgesamt ist relativ überschaubar. Wir haben zwei fachliche Angestellte und noch zwei Assistenten. Wir suchen momentan auch noch einige. Es ist natürlich in diesem nischigen Bereich recht schwierig, jemanden zu finden, der nicht auf Lohnbuchhaltung und unsere Steuervoranmeldung spezialisiert ist, sondern halt auf dieses internationale Steuerrecht und dann halt auch noch bereit ist, in eine kleinere Einheit zu gehen. Wir setzen da aber auf organisches Wachstum. Also uns ist wichtig, lieber an den richtigen Fit zu bekommen, den richtigen Kandidaten zu bekommen, also die Kandidatin zu bekommen und dann nicht zu schnell zu wachsen.
Und es gibt halt Chefarztbehandlung, ne?
Und es gibt Chefarztbehandlung. Das ist halt auch, das darfst du gar nicht unterschätzen. Also das ist, glaube ich, gerade für Unternehmer total wichtig, so auf Augenhöhe mit denen kommuniziert zu werden. Mhm. Und da nicht das, und das ist halt auch, glaube ich, etwas, was bei uns die mittelständischen Unternehmer schätzen. Wir gehen halt in so ein Projekt nicht mit 4 Associates rein und der Call besteht aus 8 Beratern und einem Mandanten, sondern das, was ich halt annehme, bearbeite ich auch zu einem großen Prozentsatz komplett selbst.
Jetzt habe ich das Thema Steuerberatung viel gehört, jetzt habe ich vorhin gehört, Juristerei. Wie bezeichnet oder seht ihr euch? Seid ihr eine Rechtsanwaltskanzlei eher oder seid ihr eher ein Steuerberater oder wie? Oder ist es wirklich beides?
Wir sind eine Rechtsanwaltskanzlei. Wir sind eine Rechtsanwaltskanzlei und das auch durch und durch. Also wieso Freiberufler oder Rechtsanwälte ticken. Okay. Und wir würden uns auch immer als Rechtsanwaltskanzlei identifizieren und nie als Steuerberatung, weil Steuerberatung meistens schon so diesen Verwaltungs-Abarbeitungscharakter hat. Ich weiß, da gibt es auch ganz tolle Kollegen, aber ich würde sagen, über die Hälfte sind doch eher, gießen das in die Erklärung und arbeiten das ab. Mhm. Und denken halt nicht in strukturierten Ansätzen. Und das ist auch völlig fein, weil dafür ist ja der Workload von laufenden Steuerberatern einfach viel zu groß, als dass man da sich die Zeit nehmen könnte, um mal so eine Flughöhe höher zu gehen und zu gucken, passt die Struktur. Mhm. Und dann kommen wir halt ins Spiel.
Mhm. Das heißt, die Legal Due Diligence könntet ihr auch machen?
Könnten wir auch machen, ja.
Okay, plus das Gesellschaftsrecht, genau. Plus SPA und die ganzen Geschichten.
Genau, okay. Das ist natürlich in diesem Small-Mid-Cap-Bereich jetzt nichts zu Großes. Also jetzt bitte nicht Enron anschleppen oder das Boss, aber ja.
Aha, verstanden. Er ist ja schon ein super, super spannendes Profil, gerade wenn du dann Tax-Legal auch aus einer Hand kriegen kannst in der Transaktion. Das ist natürlich gigantisch, ja.
Das ist für, ich glaube, gerade für Small-Cap, Mid-Cap-Bereiche ist das etwas Entscheidendes, um halt auch diese Transaktionssicherheit herzustellen, dass Gesellschaftsrecht, Steuerrecht von Anfang an vernünftig aufgegleist sind. Ich habe es wirklich in vielen Transaktionen erlebt, wo dann Steuerrecht erst bei dem laufenden Steuerberater lag und alle Workstreams waren annähernd fertig. Und dann habe ich von auch uns bekannten M&A-Beratern den Anruf bekommen, kannst du mal bitte vielleicht doch nochmal hier einsteigen, weil es hakt irgendwie. Und dann versucht man natürlich noch einiges, aber es ist besser, wenn das von Anfang an vernünftig aufgegleist ist, weil in so einem SBA-Prozess, das kennst du auch, wer schreibt, der bleibt. Also wenn das einmal 3 Markup-Runden ohne bunte Korrektur hinter sich hat, dann ist es schwierig, da nochmal irgendwie was Großes zu drehen. Man versucht es natürlich, aber das Aufsetzen der Prozesse ist ganz entscheidend in der Transaktion.
Bleiben wir mal bei den Spezialthemen, die ihr so begleitet. Also wie wir jetzt unschwer raushören, das Thema Transaktionen, Unternehmensnachfolge, viel auf Verkäuferseite auch unterwegs ohne da jetzt quasi in eine Beratungsgespräch abzudriften, aber was sind denn so die typischen Themen, die du so im Alltag siehst, wenn es jetzt um einen Unternehmensverkauf geht, wo Verkäufer in der Regel überhaupt nicht vorbereitet werden? Und was sind eigentlich so die Best Practices aus deiner Sicht?
Also der Klassiker, der, ich glaube, so in eurer oder in unserer Generation völlig üblich ist, dass man sich eine Kapitalgesellschaftsholding oben drüber baut, ist im deutschen Mittelstand einfach noch überhaupt nicht angekommen. Und also das sieht man gerade so in mittelständischen Transaktionen, dass da blutet einem auch immer mit das Herz, wenn die Unternehmer dann ihren KG-Anteil, ihren Mitunternehmeranteil verkaufen und nach der Steuerbelastungsrechnung dann herausfinden, ja, fast die Hälfte ist weg. Oder ein sehr, sehr, sehr großer Teil ist dann da weg. Das tut einem dann schon wirklich weh, weil die Leute ja meistens ihr ganzes Leben dafür gearbeitet haben. Man braucht allerdings dann, wenn man eine Holding drüber bauen möchte, in diese Kapitalgesellschaftsstruktur rein möchte, in der man dieses sogenannte Schachtelprivileg nutzen kann, sodass dann eine Veräußerung von den Kapitalgesellschaftsanteilen nur mit ca. 1,5% besteuert wird, braucht man halt Vorlauf. Man braucht, es laufen 7 Jahre Sperrfristen, das kennst du vielleicht, das braucht einfach ein bisschen Zeit zum Strukturieren. Man kann da noch was machen, natürlich, wenn scheibchenweise verkauft wird. Dann ist der erste Exit in der Regel im Wasser, aber der zweite Exit, den kriegt man noch zumindest teilweise gerettet, je nachdem, wann er passiert. Und was auch immer ganz wichtig ist, ist, wenn man die Leute dann in eine Holding bringt, alle Wertzuwächse nach Errichtung der Holdingstruktur sind schon komplett in dem neuen Besteuerungsregime der 1,5%. Also man macht quasi gedanklich bewertungsmäßig einen Cut bei der Einbringung und nur das, was vorher entstanden ist, unterliegt oder wirft man diesen Sperrfristen. Mhm. Das ist etwas, was durchaus mal in Vergessenheit gerät. Das ist also klassisch in diesen beiden Bildstrukturen, wenn man erstmal nur 51% oder 60% veräußert und dann mit dem Investor wächst, sind diese ganzen Wertzuwächse schon schön privilegiert, wenn man es macht. Also das kann sich lohnen. Insgesamt sage ich immer, also wenn ein Unternehmer morgens aufsteht und sagt, ich habe keinen Nachfolger, ich möchte eigentlich verkaufen, ich weiß noch nicht genau wann und wo und wie, ist das eigentlich der Zeitpunkt, um seine Struktur mal zu überprüfen. Bin ich in der richtigen Struktur? Und es kann ja auch durchaus die richtige Struktur sein. Ich halte einfach das alles privat, weil ich auch den Veräußerungsgewinn privat haben möchte. Aber da muss man sich halt am Anfang mal Gedanken drüber machen, um nicht 3 Monate vor Signing. Weil wenn man das 3 Monate vor Signing macht, ist meistens zu spät.
Also man beschäftigt sich in der Regel viel zu spät. Genau. Und diese Strukturen, ich meine, ich habe die selber auch, die sind jetzt ja auch nicht ultra teuer oder ultra komplex grundsätzlich. Also es ist ja gleich gemacht.
Also in der Regel, ich würde mal sagen, jeder zweite Fall hat eine Sonderlocke, aber wenn es straightforward Kapitalgesellschaftsanteile sind, die man im Privatvermögen hält und man möchte eine Holding drüber ziehen, ist das relativ zügig gemacht.
Wie ist es mit so Immobilienthemen und so? Ist wahrscheinlich auch oft.
Immobilien hängen in jeder mittelständischen Struktur. Das ist so. Es gibt natürlich reine Immobilienunternehmen, die sind nochmal spannender, auch grunderwerbsteuerlich total spannend. Aber in mittelständischen Strukturen hat der Unternehmer eigentlich immer seine Betriebsimmobilie da irgendwo drin hängen. Und dann wird es natürlich, dann kommt die erste Sonderlocke, weil von 9 von 10 Fällen hat man auch eine Betriebsaufspaltung, weil das in der Regel nicht gesehen wurde oder übersehen wurde oder bewusst so gemacht wurde. Und wenn man dann eine Betriebsaufspaltung hat, muss man aufpassen, wenn man eine Holding oben drüber baut.
Verstanden. Also das sind so die Klassiker, die ihr dann betreut, wenn es um Exit-Vorbereitung geht.
Genau, also geht. Exit-Vorbereitung, Exit-Betreuung, also den gesamten Prozess des Aufstellens, wenn wir früh genug den Kontakt haben, wegen anderen Spezialthemen, vermitteln wir natürlich auch die Leute in unserem Netzwerk zu geeigneten M&A-Beratern, weil da gibt es natürlich auch nicht, also Small, Mid-Cap, nicht so viele, die sich darauf spezialisiert haben. Da muss man schon den richtigen für finden. Und da sind wir eigentlich ganz gut vernetzt.
Ja. Verstanden. Jetzt gibt es für mich nur so ein zweites Sonderthema. Jetzt gibt es ja ein paar Promis auch, die immer sagen, wenn die Vermögenssteuer kommt, dann bin ich weg.
Ja.
Ja. Was sagst du dazu?
Zur Vermögenssteuer? Also, ja, ob sie kommt, ist eine politische Entscheidung. Ich glaube, die deutsche Steuerlast ist hoch genug. Ja. Da muss man jetzt nicht noch eine Vermögenssteuer oben drauf bauen, egal ob sie jetzt verfassungsgemäß ist oder nicht. Ich glaube, interessanter wird hier die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht zur Erbschaftssteuer, die jetzt, was ich gehört habe, Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres kommen sollte. Da wird wirklich abzuwarten sein, ob diese Unternehmensvermögensverschonung, die jetzt im 13a, 13b Erbschaftssteuergesetz verankert ist, Bestand hat oder ob die eingeschränkt wird.
Das heißt konkret?
Das heißt konkret, wenn du jetzt zum Beispiel sowas, ein Unternehmen verschenken wollen würdest an deine Kinder, geht das jetzt unter sehr restriktiven Voraussetzungen noch bis zu einer gewissen Grenze komplett schenkungssteuerfrei. Man muss natürlich die Arbeitsplätze erhalten und so weiter, bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Aber das ist natürlich ein großes Privileg, dass man Unternehmensvermögen so komplett befreit oder so komplett privilegiert. Hat aber auch den Hintergrund, dass Unternehmensvermögen illiquide ist. Man kann es nicht veräußern, man kann daraus keine Steuer zahlen. Und das ist auch exakt das, was das Bundesverfassungsgericht auch schon entschieden hat und gesagt hat, diese Privilegierung ist im Kern schon richtig. Und deswegen glaube ich auch, dass sie im Kern auch so Bestand halt hat. Wahrscheinlich wird sie nur eingeschränkt werden. Also vor allen Dingen Thema vermögenslose Beschenkte, also dass man da mit einem bestimmten Antrag komplett drumherum kommt. Das könnte durchaus sein, dass das kippt. Und dann müsste man sich, also gerade diese Nachfolgefälle, darüber nachdenken, wie man das weiter strukturiert.
Dann gibt es ja auch noch jetzt darauf aufbauend, also Vermögenssteuer, wie auch immer, auch viel Frust im Land unter den Unternehmern, die dann tatsächlich sagen, ich hau jetzt ab, wenn sowas kommt. Das ist ja auch nicht so einfach, das Abhauen. Also Stichwort Wegzugssteuer, da schlägt der Fiskus ja auch massiv zu. Was würde denn auf einen Unternehmer grundsätzlich zukommen, wenn der jetzt sagt, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich hau jetzt morgen ab, habe hier radial irgendwie 50%, habe nur ein paar Anteile hier, ein paar Anteile da. Was wird da passieren?
Genau, also für alle Anteile an Kapitalgesellschaften über 1% Privatvermögen, quasi mit Grenzübertritt, löst du Wegzugssteuer aus. Das ist Dry Income, also du hast ja keinen Liquiditätszufluss. Es wird einfach so getan, wie als hättest du verkauft. Das läuft ungefähr in 28,5% Steuern rein. Pi mal Daumen.
Auf den Unternehmenswert?
Auf den Unternehmenswert.
Und der wird wie ermittelt?
In der Regel vereinfacht ein Ertragswertverfahren. Okay. Da kann man aber auch bestimmte Gutachten beifügen, wenn das Ertragswertverfahren nicht passt. Und ich würde sagen, meistens passt das bei kleineren Unternehmen nicht. Aber auf den eigentlichen Verkehrswert des Unternehmens, der Anteile. Und das ist natürlich schon eine extreme, ich sag mal, Einengung von Unternehmern in Deutschland. Das wurde auch noch mal schlimmer als diese Möglichkeit, innerhalb der EU wegzuziehen. Das gab es ja, dass man innerhalb der EU wegziehen konnte. Man hat formal die Wegzugsteuer ausgelöst. Sie wurde aber unbefristet und zinslos gestundet. Das hat schon mal viel, ich sag mal, Mobilität ermöglicht. Ne? Also man konnte, der klassische Unternehmer nach dem Exit möchte ja entweder nach Mallorca oder nach Südfrankreich. Das war schon mal möglich, also wenn man noch eine private Holding hatte, ohne dass man da ein riesen Steuerticket auslöst. Das wurde leider gestrichen und jetzt kann man nur noch mit dieser Rückkehrerabsicht arbeiten, dass man halt nachweist, dass man 7+5 Jahre immer wieder zurückkehren möchte. Aber das ist natürlich nicht unumstritten. Ne? Also nur Stichwort EU-Freiheiten, Grundfreiheiten, Kapitalverkehrsfreiheit, Freizügigkeitsrechte. Es gibt auch momentan Vorlageverfahren was die polnische Wegzugsteuer betrifft, hört sich jetzt erstmal weit hergeholt an, aber die polnische Wegzugsteuer ist ähnlich wie die deutsche strukturiert. Und das ist sehr interessant, wie der EuGH dazu entscheiden wird. Weil das könnte so ein bisschen auch in die Wegweisung sein für die deutsche Wegzugsteuer. Mhm. Und wenn das wieder kippt, hat man natürlich da vielleicht wieder einen Pack an. Aber momentan gibt es da halt schon mit Grenzübertritt diese Belastung, wenn man nicht vorher strukturiert.
Jetzt bin ich kein Steuerberater, aber soweit ich weiß, wenn es eine Personengesellschaft ist, fällt es ja nicht an. Ne? Also oder?
Ja. Also sagen wir es mal so, wenn es eine Personengesellschaft ist, fällt anders an.
Okay.
Also wenn es eine Mitunternehmerschaft ist, dann bist du grundsätzlich in der Entstückungsbesteuerung. Die ist von den Rechtsfolgen fast noch härter als die Wegzugsbesteuerung. Okay. Was man typischerweise macht, das ist so die klassische Struktur, dass man über eine Kapitalgesellschaft, eine sogenannte Funktionsholding, drüber zieht als GmbH und Co. KG, da muss man halt nur wirklich die Anteile an der darunterliegenden Kapitalgesellschaft funktional tatsächlich zurechnen zu dem Betrieb in der KG. Also es reicht nicht einfach aus, dass das eine leere GmbH und Co. KG ist, wo man die einfach reinlegt und wegziehen kann. Das funktioniert leider nicht mehr oder auch schon lange nicht mehr. Und also es gibt natürlich andere Möglichkeiten. Man kann durchaus auch über Stiftungsstrukturen nachdenken. Die haben dann natürlich einen gewissen höheren Strukturierungsaufwand, aber erschlagen auch mehr Themen. Ne? Also Also Stiftungen sind komplett wegzugsfest, weil sie keine Anteile haben. Also Stiftung ist ja, also man nennt es verselbstständigte Vermögensmasse. Ich sage immer, stellen Sie sich vor wie ein Verein. Also das ist ein Mitglied irgendwo und so ist man bei einer Stiftung auch begünstigter und kann dann mit allem, also allem, was unter der Stiftung ist, ist dann nicht mehr wegzugssteuerbehaftet.
Also auch eine deutsche Stiftung kann in Frage kommen.
Auch eine deutsche Stiftung.
Die Liechtenstein-Stiftung
gibt
es ja auch. Was ist da das Spannende dran?
Es sind zwei unterschiedliche Konzepte. Ne? Also die Deutsche Stiftung ist relativ träge in der Aufsetzung. Also das kann schon mal 3, 6, 9 Monate dauern, bis da die Stiftungsaufsichtsbehörde den Stempel drunter setzt. Man hat aber natürlich die Möglichkeit, dann in einer deutschen Stiftung auch zum Beispiel in dem Entscheidungsgremium zu sitzen. Das geht bei einer ausländischen Stiftung so nicht. Mhm. Allerdings auch alle 30 Jahre bei einer deutschen Stiftung fällt da Erbersatzsteuer an. Aber auch das ist natürlich ein Zeitraum, mit dem man planen kann. Also 30 Jahre legt man sich dann nach 25 Jahren auf Wiedervorlage und dann, die Rechtsanwälte sind ja gut in Wiedervorlagen. Und dann strukturiert man das oder guckt man, ob man das strukturiert bekommt.
Aber der Idealfall ist ja eigentlich schon, also wenn man jetzt theoretisch in die Glaskugel schauen könnte als Gründer und sagen würde, okay, ich gründe jetzt was und das wird durch die Decke gehen, das wird explodieren, das wird mich extrem wohlhabend machen, dass man eigentlich schon vorab Geld in die Hand nimmt, so eine Struktur baut und quasi sicherstellt, dass man örtlich, zeitlich maximal flexibel ist. Das wäre ja eigentlich der Idealfall, oder? Wenn ich es richtig verstehe, dass du quasi, du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, von oben runter gründest. Mhm. Aber das macht natürlich keiner, also es nimmt ja keiner 100.000 Euro in die Hand, um erstmal seine Struktur zu bauen, bevor ein Unternehmen gründet, außer du hast einen Exit hinter dir, dann ist das ja etwas anderes. Aber jetzt, was sollte jetzt so der Gründer machen, der erstmaligen Unternehmen gründet? Wahrscheinlich die klassische Holding drüber, oder? Dass das schon mal geregelt ist?
Ja.
Und das ist wahrscheinlich, oder?
Also wenn ein Gründer, ganz klassischer Erstgründer, zumindest mal eine Holding oben drüber bauen, weil das ermöglicht einem dann, man verschenkt man nichts, man kann dann den Veräußerungsgewinn thesaurieren in der Holding, kann man sich überlegen, ob man reinvestiert und man ausschüttet, ist man flexibel, man hat zumindest mal die Möglichkeit. Wenn man natürlich das, was du ansprichst, da vielleicht schon ein professionelleres Umfeld hat und auch eine professionelle Struktur haben möchte, kann man sich das durchaus überlegen. Also die absolut steuereffizienteste Struktur ist sicherlich mit einer Liechtensteiner Stiftung oben drüber, dann darunter die entsprechenden Beteiligungen, das ist wegzugsfest, das ist aus dem deutschen Erbschaftsschenkungssteuernetz raus. Ein Exit ist da auch so gut wie, also minimal besteuert. Ist natürlich eine Struktur, die recht aufwendig ist und jetzt gerade vor dem Hintergrund, seit November gibt es einen neuen Entwurf zur ausländischen Familienstiftung, gesetzlichen Entwurf, da ist ein bisschen Unsicherheit reingekommen, aber insgesamt ist das schon ein Tool, das man sehr gut nutzen kann, wenn man da von Anfang an eine sehr steuereffiziente Struktur haben möchte. Aber natürlich, wie du schon sagst, ist das jetzt nichts für denjenigen, der eine App entwickelt und eine UG daraus macht. Aber da sollte man zumindest über die UG noch eine zweite UG packen. Dann ist man schon mal weiter vorne als wahrscheinlich 2/3.
Ja, verstanden. Preispunkt für solche Strukturen, kann man das grob sagen, wenn man das ins Auge fasst?
Das ist ganz schwierig zu sagen, weil es auch wirklich, also wenn man es von oben nach unten auf der grünen Wiese runtergründet, ist der Aufwand überschaubar. Also eine Liechtensteiner Stiftung hat ein Stiftungskapital von 30.000 Schweizer Franken oder Euro. Das ist ja nicht weg, das ist ja nur in der Stiftung. So einen Treuhänder gibt es auch von bis, aber ist, also man braucht für eine Liechtensteiner Stiftung, das vielleicht für die Erklärung für die Zuhörer, immer verpflichtend ein Liechtensteiner Treuhänder. Das ist jemand in Liechtenstein, der eine entsprechende Ausbildung hat und dann mindestens noch einen weiteren Stiftungsrat. Wir empfehlen immer einen dritten auch noch, damit man eine ungerade Anzahl an Räten im Gremium hat und es nie zu so einer Pattsituation kommen kann, sondern es immer Entscheidungsfähigkeit gibt. Und wenn man die gegründet hat und dann weiter darunter auch gründet, sind die Strukturkosten relativ überschaubar. Ganz anderer Schnack ist es, wenn du ein bestehendes Unternehmen hast, jetzt hier so eine gut laufende Radial mit mit einem in Deutschland unbeschränkten Steuerpflichtigen, der dann seine Anteile nimmt und in eine Liechtensteiner Stiftung übertragen möchte. Das ist ein deutlich höherer Strukturierungsaufwand, weil du da eigentlich auch Wegzugssteuer auslöst, weil die Steuerpflicht geht sie faktisch um damit. Ne? Mhm. Und das muss beachtet werden und du musst gucken, wie du es in die Stiftung reinbekommst, wenn du es unentgeltlich rein, also schenken möchtest. Haben wir wieder das gleiche Thema mit diesen Schenkungssteuer, Unternehmensvermögensverschonungsregelung.
Verstanden. Okay. Also, sagen wir mal, Vorbereitung, Exit, so Stiftungsthemen, Wegzugssteueroptimierung sind so Spezialfälle. Habt ihr noch so weitere Archetypencluster, wo du sagst, das sind so die Fälle, die einfach täglich irgendwie auf dem Tisch liegen? Isländischer Pferdestall, so weiß es jetzt. Kommt wahrscheinlich nicht so oft
vor. Das kommt tatsächlich nicht so oft vor. Das war auch für mich das erste Mal, aber es ist ganz interessant. Also da merkt man halt schon, dass internationales Steuerrecht oder Steuerrecht insgesamt ja überall in den meisten Ländern ähnlich funktioniert. Und das ist ganz spannend, wenn man dann mit ausländischen Steuerrechtlern zusammenarbeitet. Man denkt sehr ähnlich. Mhm. Man hat in der Regel auch ähnliche Störgefühle, wenn da Darlehen ohne Zinsen gewährt werden sollen, weil der Unternehmer das unbedingt so möchte. Dann gehen alle Alarmglocken von allen Steuerrechtlern überall auf der Welt an. Und das ist schon ganz spannend. Das sind so unsere Spezialthemen. Transaktionen und Umstrukturierung, Nachfolge, Stiftung inländisch, ausländisch, Wegzugsbesteuerung. Mhm. Das ist aber natürlich auch schon ein gewisser bunter Blumenstrauß, ja, wo man sich auch erstmal à jour halten muss, dass das funktioniert.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ist dir irgendwie so ein Fall hängen geblieben in den letzten Jahren, wo du sagst, das war so für mich das Krasseste, was irgendwie jemals an Struktur gebaut wurde oder wo du selber überrascht warst, was ihr am Ende da geschaffen habt? Oder hast du da irgendwas im Kopf?
Also wir hatten also tatsächlich einmal auch die Anfrage, halt quasi eine Gründung von oben herunter über Liechtenstein, die Schweiz, dann auch deutsche Targets, aber auch außereuropäische Targets, wo wir das strukturiert haben. Das ist dann schon sehr, sehr steuereffizient gewesen. Der Exit ist jetzt noch nicht passiert. Vielleicht auch bei jemand anderem, ich weiß es nicht. Ich habe es halt nicht mehr verfolgt. Aber es ist schon eine sehr steuereffiziente Struktur, wenn man das so von oben herunter gründet. Und wenn man das auch das ein oder andere beachtet, dann macht das schon Spaß, auch wenn man da Mandanten zusammen hat oder mit Mandanten zusammenarbeitet, die natürlich aber auch die Fallstricke von solchen Strukturen kennen. Ne? Also man muss sie auch leben, man muss sie tatsächlich leben. Es bringt nichts, wenn man dann das alles nur in Deutschland macht und jede Stiftungsratssitzung in Deutschland stattfindet oder wenn man eine Schweizer Gesellschaft hat, dazwischen geschaltet und man leitet sie aus Deutschland, dann bringt das alles nichts. Ne? Also man muss das schon leben und wenn man dazu bereit ist, dann kriegt man da schöne Sachen hin.
Ja, verstanden. Nochmal zurück zu eurer Kanzlei. Ihr seid 4 Partner, hast du ja vorhin gesagt. War, bevor du jetzt eingestiegen bist oder als die Kanzlei noch kleiner war, war das schon immer so ein Special-Themen-Anbieter sozusagen? Also es war schon immer so.
Das genau. Heißt, es war immer Spezialkanzlei. Früher noch mehr in Richtung Nachfolge. Mhm. Das hat sich dann so ein bisschen im Laufe der Zeit anders entwickelt. Aber es war eigentlich immer die steuerliche Spezialberatung. Und auch, also wir machen ja gerade diesen Rebranding-Prozess durch. Da lernt man dann ja auch immer ganz viel über sich selbst. Und deswegen sind wir auch bewusst in Richtung dieses Private Clients mehr rausgestellt, weil es einfach, ich würde sagen, 80-90% unserer Mandantenstruktur ist. Das war uns vorher schon bewusst, aber in diesem Findungsprozess des Rebrandings ist das einfach nochmal deutlicher herausgekommen, dass wir eigentlich Private Clients Strukturen machen, beziehungsweise das unser Kerngeschäft ist. Mhm.
Gibt es eine Definition für Private Clients, die dann zwangsläufig wohlhabend oder sind die zwangsläufig Unternehmer? Wahrscheinlich schon, oder?
Die allermeisten sind Unternehmer oder haben unternehmerischen Hintergrund gehabt. Ja. Das Wohlhabend ist immer relativ. Also wir sind ja da in dem Mittelstand unterwegs Und ich scheue mich immer davor zu sagen, wohlhabend beginnt ab dreistelligen Millionen oder sowas, weil wenn jemand für sein Unternehmen sein Leben lang gearbeitet hat und der Exit-Erlös sind dann 3 Millionen, 4 Millionen oder auch nur 2, ist das auch eine riesen Lebensleistung, vor der man absolut Respekt haben muss. Und da kann auch im Veräußerungsprozess jede Menge schief gehen. Und natürlich limitieren einen bestimmte Beträge in bestimmten Strukturen, weil sich dann einfach nicht rechnet. Ne? Also ausländische Strukturen für kleinere Beträge sind meistens, also werden auch meistens von den Unternehmern dann bewusst abgelehnt, weil es einfach zu teuer ist.
Verstanden, ja. Ihr habt ja, also ich glaube, was ich bei euch so faszinierend finde, irgendwie, du bist ja fachlich, glaube ich, über jeden Zweifel erhaben, aber irgendwo muss man ja auch, sage ich mal, das menschlich irgendwie hinbekommen und ihr scheint das ja echt gut, glaube ich, zu spielen, so diese unternehmerische Sparringspartner Rolle, dann bist du wahrscheinlich auch nur so ein bisschen Psychologe für deine Kunden oft, weil das sind ja massivst lebensverändernde Entscheidungen und gleichzeitig musst du dich ja irgendwie auch fachlich so dermaßen up-to-date halten. Also wie sieht so ein Alltag aus? Also ich meine, du müsstest ja theoretisch wahrscheinlich alle 2 Wochen auf eine Fortbildung gehen, weil sich wieder irgendein Urteil oder sowas ergibt. Wie managt ihr das?
Ja, genau, also Butter-Blumen-Strauß, ne? Also Fortbildung, ja, klar, fachlich ajour halten im Sinne von Lesen von Fachzeitschriften, aber vor allen Dingen das, was mich am meisten fachlich ajour hält, sind die Strukturen zu bauen, weil man die natürlich komplett durchdenkt, komplett prüft.
Zu Learning by Doing auch.
Genau, Learning by Doing. Und man, also es ist nie so, dass da eine Schublade aufgeht und die Präsi rauskommt, sondern das ist, ich sage mal, so ein bisschen Maßkonfektion. Ne? Also natürlich hat man Ideen, natürlich hat man Werkzeuge, also Werkzeugkoffer, aber die müssen immer angefertigt bzw. immer maßgeschneidert werden auf die jeweilige Situation und dann lernt man dabei und lernt man auch immer weiter und lernt man immer neue Sachen. Sind wir Psychologen? Mal mehr, mal weniger. Also es gibt sicherlich Situationen, gerade Transaktionen, das kennst du ja, wenn der Unternehmer sein Lebenswerk verkauft, also auch schon abends Telefonate gehabt mit den Unternehmern, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, das verlässt dann das Rechtliche natürlich. Ne? Und dann muss man auch klar sagen, das ist jetzt hier keine Rechtsberatung mehr. Wenn man sich schon ein bisschen kennt, kann man sagen, so, das ist jetzt mein Gefühl, so würde ich das für dich sehen. Und ich glaube, wir haben hier 80-90% vielleicht Zielerreichung bekommen und dann ist auch irgendwann mal gut. Man darf den Bogen nicht immer spannen bei manchen Sachen. Aber was war die dritte Frage nochmal? Ich glaube, wie das Menschliche. Das ist ja so ein bisschen wie das Psychologische, das Menschliche kommt bei dem Private Clients Geschäft automatisch mit dazu. Nach dem zweiten, dritten Projekt fassen die Privatkunden die Menschen dann auch wirklich vertrauen und dann unterhält man sich auch über die Kinder und wir versuchen natürlich auch da immer klare Ratschläge zu geben, habe ich ja schon gesagt, soweit es geht und das glaube ich schätzen auch viele Unternehmer, dass man sagt, wenn man sich annähernd sicher, also 100% sicher ist, so ist das und klare Risiken benennt, wenn es Risiken sind.
Ja, da gibt's Sinn. Also ich glaube, klare Kommunikation ist so wichtig für Kundenzufriedenheit auch.
Ja.
Auch wenn sie manchmal unschön ist für den Kunden, aber er weiß zumindest, worum es jetzt geht, wo er steht und dass es vielleicht ein Problem gibt, anstatt dass man sich irgendwie so rumahlt und der Mandant nicht so richtig weiß, was jetzt eigentlich gerade los ist. Ja, das ist extrem wichtig.
Also das ist so.
Bin ich 100%ig bei dir.
Das kennst du ja wahrscheinlich auch. Also das ist ja jetzt bei euch genauso, dass ihr da, wenn etwas nicht funktioniert, klar sagen musst, so funktioniert es nicht.
Musst du. Ja, oder wenn irgendein Sonderwunsch dazukommt, dann kostet er halt extra und das musst du dann halt in dem Moment auch so kommunizieren. Ja, dann ist der Kunde im Zweifel nicht weniger zufrieden. Wir haben ja das Incentive auch Kundenzufriedenheit bei uns. Wo wir auch oft intern diskutieren, ja, ist die konträr zu einer harten Kommunikation. Und ich glaube genau, dass sie nicht konträr ist. Ich glaube, je härter und direkter man oder klarer, wie du sagst, jetzt nicht unbedingt hart, aber klar kommuniziert, desto zufriedener ist der Mandant am Ende im Zweifel. Weil dann kann dir schon mal nicht vorwerfen, dass du ihn nicht abgeholt hast. Ja?
Nee, das ist so. Und ich meine, also es gibt natürlich die Mandanten, die den Ja-Sager suchen, aber das bin ich meistens nicht, sondern ich sage da schon klar, was geht und was nicht geht. Und aber das ist genau meine Erfahrung auch, dass die Unternehmer das schätzen. Wenn man, auch wenn man vielleicht jetzt noch ein bisschen jünger ist, wie wir zwei, und dann so gestandene Unternehmerpersönlichkeiten am Ende ihres Unternehmerlebens, wenn sie dann veräußern, gegenübersteht, dass dann jemand klar vielleicht auch seit langem Zeit ihnen klar sagt, so läuft's nicht. Und manche schalten dann auch erstmal ab und sind woanders, aber manche kommen dann auch wieder und holen sich dann zweiten Rat ein und dann kommt da nichts anderes raus und dann sagen sie, okay.
Seid ihr ähnlich jung in der Partnerschaft? Oder
ist es genau, bis auf Matthias, das ist unser Senior in der Kanzlei, sind wir alle ungefähr so, ja, Mitte, Ende 30.
Ja, genau. Kommt es da öfter auch mal zu Themen, wo euch so 60-jährige Unternehmer dann nicht glauben, weil ihr noch so jung seid? Oder überzeugt ihr da meistens recht schnell durch die
Kompetenz? Es geht eigentlich. Okay. Es geht tatsächlich. Also ich hatte das selten. Und wenn, dann ist das meistens auch schnell aufgehoben worden. Also meistens holen sich dann nochmal die Rückversicherung bei dem laufenden Steuerberater, weil der laufende Steuerberater ja schon immer so ein sehr lange gepflegte Kundenbeziehung ist. Ne? Und wenn der dann auch nichts anderes sagt, sondern diese Meinung bestätigt, dann hat man da meistens einen ganz guten Stein im Brett. Mhm. Und wenn dann die erste Struktur auch funktioniert, wenn der Exit funktioniert, also meistens ist es in der Transaktion ja so, wenn sie fliegt und wenn sie unterschrieben ist und wenn das Geld fließt und wenn die Anteile übertragen sind, sind alle happy. Mhm. Und dann genießt man einen sehr starken Vertrauensvorsprung. Mhm.
Macht dir das Menschliche mehr Spaß oder das Fachliche?
Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Also ich finde es total spannend, dieses Fachliche runterzubrechen auf klare Aussagen. Mhm. Und das auf klare menschliche Empfehlungen auch. Dieses ganz Menschliche, glaube ich, also Psychologie studieren hätte ich jetzt nicht wollen. Das wäre jetzt nicht so mein Punkt gewesen. Dafür bin ich vielleicht so ein bisschen zu sehr Steuerrechtler und zu sehr Zahlenmensch, dass ich da manchmal die Emotionalität etwas auf der Strecke bleibt. Aber es macht schon Spaß, diese ganz komplexen Sachverhalte, weil meistens lassen sich diese ganz komplexen Sachverhalte auf 2, 3 Kernfragen oder Kernthesen runterdampfen. Mhm. Und zu sagen, möchten Sie das, möchten Sie das, möchten Sie das. Und so kann man dann über so eine relativ gute, also über so eine Fragetechnik Prioritäten schaffen und man weiß dann, welche Struktur man möchte.
Mhm, verstanden. Gibt es jetzt im Steuerrecht, sage ich jetzt mal bewusst, weil wir reden ja immer viel über KI und so, das Thema möchte ich jetzt hier nicht auch noch aufmachen, aber gibt es jetzt so wirklich rechtlich, fachlich so Themen, wo du sagst, das sind jetzt so auch 2026 oder die nächsten 1, 2 Jahre so wirklich die Themen, mit denen man sich als Unternehmer auseinandersetzen wollte? Ich meine, wir haben jetzt vorhin viel mit Wegzugsbesteuerung, Erbschaftssteuer, Holdingstrukturen, das sind ja Evergreens, also das wird wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit so bleiben. Gibt es noch andere Themen, wo du sagst, da müsst ihr euch als Unternehmer wirklich Gedanken drüber machen? Auch Sachen, die sich jetzt vielleicht gerade ändern oder sowas?
Genau, es bleibt total spannend, die Erbschaftssteuer-Thematik, wie sich das entwickelt, das wissen wir halt leider noch nicht, weil das Bundesverfassungsgericht da einfach nicht um die Ecke kommt mit dieser Entscheidung. Mhm. Ansonsten würde ich mich da, also Evergreens oder worauf man sich befassen muss, heißt gar nicht Holding oder sowas, das ist ja also eine Möglichkeit von vielen, sondern dass man wirklich seine Struktur regelmäßig überprüft. Ich glaube, das fällt bei vielen Unternehmern so ein bisschen im Tagesgeschäft hinten rüber. Und das sollte nicht sein. Also man sollte sich vielleicht schon so alle 3 bis 5 Jahre mal hinsetzen mit seinem Geschäftspartner, mit seiner Familie auch, mit seinem Ehepartner oder Ehepartnerin, um festzustellen, wo wollen wir eigentlich hin? Wo wollen wir persönlich hin? Wo wollen wir unternehmerisch hin? Und was ist die Planung dafür? Und da kommen wir dann halt auch oft ins Spiel und so gucken, passt die Struktur dazu noch? Also hatten wir auch schon, also da war ich total fasziniert, sehr aufgeräumter Mandant, der zu mir kam und sagte, er ist jetzt noch so und so viele Jahre Vorstand bei dem und dem Unternehmen. Und dann hat er das und das auf der hohen Kante und das möchte er hier seinem Sohn und er würde dann auch gerne nach Österreich ziehen. Und wie geht das? Und zeitlich wäre das halt in 5 oder 6 Jahren umzusetzen. Das ist doch mal eine klare Ansage. Und er hat auch so einen Eindruck gemacht, dass er, dass diese Planung hatte er. Und das sind aber die wenigsten. Mhm. Das sind die wenigsten, weil ich merke es ja auch bei mir selbst im Tagesgeschäft, ist ja schwierig, so einen 5-Jahres-Plan sich mal Zeit für zu nehmen.
Klar.
Und ich meine, ich fand es ja total faszinierend, dass ihr seid ja, glaube ich, nach Singapur geflogen, mal zu zweit, um mal so diese strategischen Entscheidungen zu besprechen.
Also
und
einmal im Jahr machen wir das eine Woche in der anderen Zeitzone.
Das ist total sinnvoll. Also ich würde das auch, ich finde das total beeindruckend, weil das ist etwas, was, glaube ich, bei vielen Unternehmern zu kurz kommt. Mhm. Dieses strategische Überlegen, weil es halt Zeit kostet. Es frisst Zeit, es nimmt dir Zeit aus dem Tag.
Es fühlt sich erstmal auch nicht so produktiv an,
weil du
nicht umsetzt, sondern weil du halt erstmal nur
denkst.
Überlegst, in welche Richtung du denkst. Genau, genau, denkst und redest und nicht machst.
Ja, genau. Das ist ja meistens, das Denken ist ja meistens unser rechtlicher, aus Form des Rechts erwähnten, so der Bart. aber klar, das ist aber total wichtig, um das nochmal zu betonen, weil auch für uns in der Strukturierung, wir können ja nur auf ein Ziel hin strukturieren. Wenn sich der Unternehmer aber noch nicht so richtig Gedanken gemacht hat, wo will er eigentlich hin, laufen meistens die ersten 1, 2, 3 Gespräche eher so in die psychologische Richtung. Wo wollen sie eigentlich hin? Und dann holt man das nach, was der Unternehmer eigentlich vielleicht mal mit seiner Frau besprechen sollte. Und ganz oft auch in diesen Wegzugsfällen, dass die Leute sagen, ich habe die Schnauze voll von Deutschland, was ich auch in vielerlei Hinsicht verstehen kann. Ich glaube auch, das deutsche Steuerrecht hat so ein Haltungsthema insgesamt, so ein Haltungsproblem. Aber die Kernfrage ist ja immer, kommt Ihre Familie mit? Haben Sie das mit Ihrer Familie besprochen? Oder ist das jetzt nur eine Flugsidee? Ich möchte nach Mallorca ziehen. Ja. Und da scheint immer die Sonne. Und da war ich schon 3 Mal. Ja. Und das sind dann so diese persönlichen Ebenen. Ne? Mhm. Und aber da macht manchmal das Steuerrecht dann einen Strich durch die Rechnung.
Ja, verstanden. Stichwort, wo geht's mal hin? Wo geht's denn mit S&P in den nächsten Jahren hin?
Ja, ich hoffe nach oben. Also wir werden uns auf jeden Fall in dieser Speziallinie treu bleiben. Das auf jeden Fall. Wir werden da ganz, also hochqualitativ und organisch wachsen. Uns ist allen wichtig, dass wir eine kleine, feine Einheit bleiben, dass wir nicht so ein Riesenunternehmen wäre, nicht so eine Riesenkanzlei. Ich meine, das am Anfang war leicht gesagt und dann wird es vielleicht doch irgendwann größer. Aber ich glaube, das haben wir alle für uns so in unserem Lebenslauf festgestellt. Uns ist wichtig, diesen Boutique-Charakter beizubehalten. Mhm. Und da hoffen wir, arbeiten wir stark dran, dass wir das noch ausbauen können.
Mhm, verstanden. Also kein Exit an irgendeinen Private Equity Investor geplant.
Das ist ja bei uns Juristen nicht so einfach.
Aber es gibt ja mehr und mehr Fälle, ne?
Also ja, bei den Steuerberatern, ne? Bei den Steuerberatern.
Ach, stimmt, jetzt war ich wieder kurz im Steuerberater gefällt. Ja, richtig.
Bei den
Juristen ist es natürlich anders, ja.
Genau, wird nochmal ein bisschen strenger vom Berufsrecht her geregelt und die Kammern sind da auch hinterher. Das funktioniert leider so nicht. Ja. Wir können uns dann noch nicht mal, also wir sind ja eine Kapitalgesellschaft, wir können uns noch nicht mal eine richtige Holding darüber schrauben. Mhm. Das ist schon schwierig. Mhm. Also geht's manchmal, aber ist schon schwierig. Ist schon anspruchsvoll.
Das heißt, ihr als Partner wollt auch weiterhin, sage ich mal, fachlich mit involviert bleiben,
ja,
das Thema wirklich bearbeiten. Definitiv. Und einfach dabei sein am Zahn der Zeit des Steuerrechts und des Gesellschaftsrechts und was auch immer, was für ein Rechts, da wirklich aktiv auch mit dabei bleiben. Also Stichwort Chefarztbehandlung wird dann so bleiben.
Chefarztbehandlung wird so bleiben. Das ist etwas, was auch, glaube ich, in dem Beratungsbereich, wo wir unterwegs sind, essentiell ist, weil, haben wir gerade gesagt, das People's Business, die Vertrauensbeziehung läuft zu dem einzelnen Rechtsanwalt. Es ist natürlich dann für jüngere Kollegen immer ein Thema, dieses Vertrauen zu Mandanten aufzubauen. Aber ich finde es auch immer sehr schön, wenn man junge Kollegen hat, die dann in den Mandaten immer selbstständiger laufen. Das macht schon Spaß zu beobachten.
Das auch weiterzugeben, was man sich selber jetzt erarbeitet hat, ne? Und Leute auch eine Existenz ermöglichen und Verantwortung übernehmen, das ist natürlich schon toll.
Das ist natürlich bei uns in so einer kleinen Einheit auch, ich sag mal, Partner-Track für, ich möchte jetzt keine Hiring-Veranstaltung ausmachen, aber natürlich ist dann Partner-Track in einer kleineren Einheit ein anderer als in einer großen Einheit. Mhm. Und dann, sobald man halt merkt, dass diejenige selbstständig läuft, Mandanten an sich bindet, selbstständig bearbeitet und gut ist, dann ist das halt viel schneller greifbar als in einer großen Einheit, wo dann der entsprechende Slot erstmal von London oder New York freigegeben werden muss.
Ja, im Sinne des Employer Brandings glaube ich schon, dass man bei euch wahrscheinlich sehr, sehr viel lernen kann und, glaube ich, eine coole, angenehme Arbeitsatmosphäre
ich hoffe.
Wiederfindet. Und von dem her bin ich mir sicher, dass das funktionieren wird.
Ja, ich hoffe.
Cool. Philipp, ganz vielen Dank fürs Kommen. War ein spannender Ausflug in die Spezialthemen des Steuerrechts und ein cooler Einblick so in deinen wahnsinnig beeindruckenden Werdegang. Und ich freue mich auch, wenn wir weiter zusammenarbeiten.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Ja, und das war ein Ausflug in die Spezialthemen des Steuer- und generell der Rechtsanwaltstätigkeit. Wahnsinnig viel mitgenommen hier auch fachlich. Ich hoffe, ihr genauso. Und ja, wenn es so weitergehen soll, dann schaltet auch unbedingt das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Finance Data People. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen.